Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 25. März, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Zweiter Freispruch für Berner Polizist W. Reaktionen zum Urteil. Interinstitutionelle Zusammenarbeit in der Schweiz. Studie zur Wirkung. Flüchtlinge an der ägyptischen Grenze zu Libyen. Einstimmungsbericht. Amik Chain Makai, Shansi Tudubi.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Das Wasser von zwei Blöcken im japanischen AKW Fukushima ist stark verstrahlt. Deswegen würden die Kühlarbeiten an den Reaktoren gestoppt. Das melden verschiedene Medien mit Berufung auf die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Behörden befürchten auch, dass eine Kernschmelze in Block 3 begonnen habe. Darauf deute hin, dass gestern drei Arbeiter einer 10.000-fach erhöhten Strahlung ausgesetzt gewesen seien. Es könnte aber auch eine Beschädigung des Reaktorbehälters oder eine Überhitzung des Abklingbeckens für abgebrannte Kernstäbe sein. Inzwischen ist die offizielle Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Japan auf über 10.000 gestiegen. Die NATO hat das Kommando über die Flugverbotszone in Libyen übernommen. Derweil greift das westliche Bündnis nach wie vor Militäreinrichtungen des libyschen Regimes an. Nach Ansichten eines ranghohen französischen Militärs könnte sich der Militäreinsatz noch über mehrere Wochen erstrecken. An einem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs wurde dem libyschen Machthaber Gaddafi mit schärferen Sanktionen gedroht. Falls es nötig werde, müsse man verhindern, dass die Einnahmen aus Gas- und Ölverkaufen zum Regime gelangten. Im Osten von Burma sind nach dem starken Erdbeben von gestern mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben hatte eine Stärke von 6,8. Das Epizentrum lag in den burmesischen Bergen unweit der Grenze zu Thailand und Laos. Da die Region sehr abgelegen ist, sei es schwierig, Informationen zur Situation zu erhalten. Laut der Regierung hätten die Rettungskräfte noch nicht alle betroffenen Gebiete erreicht. Gestern wurde die Petition «Forderung nach einer gesicherten Krankenversicherung für Sans-Papiers» bei der Bundeskanzlei eingereicht. Die beiden Organisationen ACAT und Solidarité sans frontières konnten für die Petition innerhalb von 2 Monaten über 7.000 Unterschriften sammeln. Die Petitionäre kritisieren, dass die Schweiz die Menschenrechte nicht einhalte, wenn Menschen ohne Papiere eine Krankenversicherung verweigert wird. Laut den beiden Organisationen sind 90% der Sans-Papiers nicht versichert. Einerseits, weil sich einige Versicherer weigerten, Sans-Papiers aufzunehmen, andererseits wegen fehlender Kenntnisse über das Gesundheitssystem und der Angst einer Denunziation. Der Blick aufs Wetter. Heute gibt es bei bis zu 18 Grad viel Sonne. Morgen ziehen dann einige Wolken auf und es kann bei 15 Grad einige Regentropfen geben. Der Sonntag ist ebenfalls veränderlich bei 15 Grad und für Montag wird mit vielen Wolken und einigen Regenschauern eine Abkühlung erwartet.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Im Zweifel für den Angeklagten. Gestern hat das Regionalgericht Bern-Mittelland 2 Polizisten von allen Vorwürfen freigesprochen. Angeklagt waren sie wegen Amtsmissbrauch, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Im Oktober 2009 sollen sie einen damals 16-jährigen delinquenten Asylbewerber aus Gambia massiv verprügelt haben. Einer der beiden Polizisten stand schon zum zweiten Mal vor Gericht. Auch beim ersten Fall ging es um mutmaßliche Übergriffe auf eine dunkelhäutige Person. Wilma Rall hat die Urteilsverkündung mitverfolgt.
Die beiden angeklagten Polizisten selber wollten das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland nicht kommentieren. Und ihr Verteidiger sagte nach der Urteilsverkündung nur so viel:
Eigentlich gibt es meines Erachtens den Ausführungen des Gerichtspräsidenten nichts mehr beizufügen. Die Ausführungen waren sehr detailreich und korrekt.
Für den Anwalt des Klägers, Thomas Wenger, kam es nicht völlig unerwartet, dass beide Polizisten in allen Punkten Amtsmissbrauch, Körperverletzung und Sachbeschädigung freigesprochen wurden.
Ja, insofern natürlich nicht, weil möglich ist ja das Urteil richtig, ob schon, dass das inhaltlich falsch ist. Wir haben gehört, dass der Freispruch erfolgte in dubio pro reo, was halt ein Grundsatz ist, der in unserer Rechtsordnung zentrale Bedeutung hat. Insofern erstaunt mich das Urteil eigentlich nicht.
In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Zweifel an den Aussagen der Polizisten weckte vor allem das Gutachten der Rechtsmedizin. Darin steht, es sei unwahrscheinlich, dass die massiven Verletzungen am Auge des Gambiers von einem Sturz auf den glatten Boden stammen. Wahrscheinlicher seien Faustschläge, Tritte oder aber der Sturz auf einen harten Gegenstand. Das wiederum widerspreche aber den Aussagen der Polizisten, sagt Thomas Wenger.
Den grössten Zweifel an der Sache bleibt für mich, weil seitens der Polizei von A bis Z immer klar ausgesagt wurde, dass dieser Sturz eben ohne Aufstützen und ohne irgendwelche Abfederung direkt auf diese Steinplatte erfolgt. Und deshalb ist es relativ schwer nachvollziehbar, dass eben ein direkter Sturz nicht die entsprechenden Folgen hatte in dem Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin.
Hinzu kommt, dass sich die diesbezüglichen Aussagen der beiden Polizisten widersprechen, wie der Einzelrichter ausführte. Polizist N. habe nachträglich ausgesagt, wahrscheinlich sei der Kläger auf seine Trinkflasche gestürzt. Polizist W. aber sagte aus, sie hätten ihm die Trinkflasche vorher abgenommen. Auch der Richter betonte, es sei unklar, wie die Verletzungen genau zustande gekommen seien. Das medizinische Gutachten ließe gewisse Zweifel offen. Der inzwischen 18-jährige Kläger meinte nach der Urteilsverkündung, heute noch habe er Schmerzen im Auge, er sei überhaupt nicht zufrieden, der Richter habe kein gerechtes Urteil gefällt.
Yeah, I just feel pain, because I'm not happy with that, but it's okay for me, I still have pain, but the judge just work with injustice, you understand?
Der 18-Jährige spricht nur Englisch. Der eineinhalbstündigen Urteilsbegründung konnte er nicht folgen, weshalb der Richter das Urteil kurz auf Englisch zusammenfasste. Sein Anwalt wollte sich nach der Urteilsbegründung noch nicht festlegen, ob sie den Fall weiterziehen werden. Für den 18-Jährigen war klar, er will die Sache jetzt abschließen.
Nein, I don't want to go on anymore, because same injustice will happen, No justice will come. And not this judge here, They will just try to protect the police,
So die Reaktion des 18-jährigen Klägers auf das Urteil des Regionalgerichts. Kritisiert hat den Freispruch auch die Menschenrechtsgruppe Augen auf Bern und verwies dabei auf ein grundsätzliches Problem. Bei Misshandlungen auf Polizeiwachen seien normalerweise keine unabhängigen Zeugen vor Ort. Deshalb stehe es in einem allfälligen Strafverfahren meist Aussage gegen Aussage und somit im Zweifel für den Angeklagten.
95,6. Rabe Info.
Der Schweizer Sozialstaat ist eine komplexe Angelegenheit. Deshalb gibt es die sogenannte interinstitutionelle Zusammenarbeit, kurz IIZ. Bei der IIZ arbeiten die sozialen Institutionen enger zusammen und das soll einen positiven Effekt auf die Arbeitssuchenden haben. Eine Studie hat nun untersucht, was dieser interinstitutionelle Zusammenarbeit bringt. Ein Beitrag über das komplexe Schweizer Sozialsystem, dessen Mängel und positiven Ansätze.
Der Schweizer Sozialstaat muss Menschen helfen, die betroffen sind von Arbeitslosigkeit, Armut, Behinderung oder Krankheit. Seine Aufgabe ist es, diese Menschen aufzufangen und sie dabei zu unterstützen, ihre Existenz zu sichern. Dafür zuständig sind verschiedene Institutionen wie die Arbeitslosen- oder Invalidenversicherung und die Sozialhilfe. Seit rund 10 Jahren arbeiten diese drei Institutionen enger zusammen in der interinstitutionellen Zusammenarbeit IIZ. Dank dieser sollen Erwerbslose, die schwerere Probleme haben, sich schneller wieder im Arbeitsmarkt integrieren. Die Soziologin Eva Nadei hat nun 2 IIZ-Stellen genauer unter die Lupe genommen. Herausgekommen sei dabei Folgendes. Bei der IIZ arbeiten die Institutionen zwar enger zusammen, die Gesetzesgrundlage hat sich aber nicht geändert. Und das sei eine Schwierigkeit. Eva Nadei mit einem praktischen Beispiel.
Wenn meine Taggeldansprüche bei der Arbeitslosenversicherung zu Ende sind, dann kann man da nichts mehr finanzieren. Und wenn da gleichzeitig vielleicht auch die Sozialhilfe noch nicht zuständig ist, weil ich halt noch zu viel Geld habe oder die IV nicht, weil ich nicht wirklich solche gesundheitliche Beeinträchtigungen habe, dass die IV zuständig ist, dann ist beispielsweise niemand mehr da, der was finanzieren kann. Also hier, weil quasi die Regelungen, die in diesen verschiedenen Institutionen gelten, nicht geändert wurden, hat das Grenzen, was man mit IIZ dann mehr erreichen kann, als man in der einzelnen Institution erreichen könnte.
Das Grundproblem der Idee der interinstitutionellen Zusammenarbeit sei die Frage der finanziellen Zuständigkeit. Hier gäbe es zum Beispiel einen Lösungsansatz im Kanton Wallis. Dort habe man einen Fonds geschaffen für Maßnahmen, welche die Institutionen nicht finanzieren können. Die aktuelle Studie zur interinstitutionellen Zusammenarbeit kann nicht aufzeigen, ob die Klienten dadurch besser und effizienter betreut werden, also schneller wieder eine Stelle finden. Eine andere Studie sei aber zum Schluss gekommen, dass dies nicht so sei. Allerdings, man habe festgestellt, dass es für die Betroffenen einen Mehrwert darstelle, wenn sie interinstitutionell betreut werden.
Sie werden besser unterstützt, also besser unterstützt, sie haben eine relativ enge Begleitung je nachdem und sie wissen besser, wer wirklich zuständig ist. Also die Zuständigkeiten werden zum Teil vereinfacht, also dass man halt wirklich nur noch eine Ansprechperson hat, die eben fachlich so qualifiziert ist, dass die dann weiß, wo Unterstützung zu holen ist und was zu machen ist. Also in der Form kann man sagen, haben die Betroffenen schon etwas davon.
Es sei jedoch nicht garantiert, dass bei der interinstitutionellen Zusammenarbeit die Klienten nur von einer Person betreut würden. Da das Schweizer Gesetz für jede soziale Institution wie eben Arbeitslosenversicherung oder IV eigene Grundlagen hat, komme es trotz der engen Zusammenarbeit immer noch darauf an, welche Institution überhaupt zuständig ist. Auch da sieht die Soziologin Verbesserungsbedarf.
Wäre sicher, dass so eine Art Case-Management-Stelle gäbe, die außerhalb der einzelnen Institutionen angesiedelt ist. Das würde auch wieder bedeuten, dass sozusagen andere Bedingungen auch für diese die Gruppe von Klienten geschaffen wird. Und das ist natürlich wieder aus der Sicht der Rechtsgleichheit ein Problem. Deshalb ist es begrenzt, was man für diese Klientenkategorie anders machen kann als für, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Klienten.
Die Resultate der Studie zur Arbeit und Wirksamkeit der interinstitutionellen Zusammenarbeit wurden den untersuchten Stellen zur Verfügung gestellt. Die Studie diene als Anstoß zu Diskussionen, wie die interinstitutionelle Zusammenarbeit von Arbeitslosenversicherung, IV und Sozialhilfe weiterentwickelt werden kann.
95,6 Rabe Info.
Sie hören das Rabe-Info vom Freitag, 25. März. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. An der ägyptischen Grenze zu Libyen warten 2.500 Menschen auf die Weiterreise. Die meisten von ihnen sind Fremdarbeiter, die zurück nach Hause wollen. Als erste Auffangstation dient ein Grenzposten, der von UNO-Organisationen und verschiedenen Hilfswerken betreut wird. Unter ihnen ist als einziges Schweizer Hilfswerk die Caritas. Der Journalist Fred Lauener ist derzeit im Auftrag der Caritas in Ägypten unterwegs, um die karitative Hilfe zu beobachten. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen.
Fred Lauener, Sie halten sich derzeit in Ägypten auf. Genauer gesagt sind Sie im Grenzcamp Salum, welches sich an der Grenze zu Libyen befindet. Im Flüchtlingscamp von Salum befinden sich derzeit etwa 2.500 Menschen. Können Sie uns bildlich beschreiben, wie das aussieht, dieses Camp?
Sie kennen sicher die Zollanlagen von der Autobahn beispielsweise in Basel oder auch in Chiasso. Jetzt müssen Sie sich das etwa noch 3-4 Mal größer vorstellen. In Salum ist das Camp, ist eigentlich das falsche Wort, ist die Anlage wirklich einfach eine riesengroße Zollanlage, wo die Leute gestrandet sind, wo sie nicht einreisen können, weil sie in der Eile keine Papiere mitnehmen konnten oder keine haben und vor allem keine Visa. Also diese Menschen, die können einfach nicht einreisen in Ägypten und so müssen sie jetzt an der Grenze ausharren und diese Menschen müssen wir versorgen. Es ist kein Camp mit Zelten. Die ägyptische Regierung möchte keine Zelte aufgestellt haben, weil sie befürchten, dass sich dann eine mittelfristige oder eine längere Angelegenheit daraus entwickeln würde.
Sie sagen gerade, es ist kein Camp, es ist eine Grenzanlage, man darf keine Zelte erstellen, aber diese 2.500 Menschen, die sich jetzt dort befinden, die müssen da ja auch irgendwie sein, schlafen. Wie haben sich die Leute dort eingerichtet?
Wir konnten mit den ägyptischen Behörden aushandeln, dass zumindest die Familien, die Frauen und die Kinder in einer Halle sich einrichten können. Und vor allem, jetzt sind es noch 90%, sind eigentlich junge Männer aus dem Tschad, die in Libyen als Söldner von Gaddafi verdächtigt werden und deshalb vor allem Angst um ihr Leben haben, die dort sind. Und diese, die leben tatsächlich unter freiem Himmel. Sie kriegen Decken, sie kriegen Plastik. Da können sie sich gegen den Wind und gegen die Kälte in der Nacht ein wenig zumindest schützen.
Wie ist denn die Stimmung in so einem Ort, wo man hinflüchtet und wo man eigentlich nicht bleiben will, weil man ja zurück nach Hause will?
Je länger natürlich der Aufenthalt von diesen Leuten dort dauert und einige sind schon 3 Wochen dort und mehr, umso schwieriger wird die Situation. Es steigen Aggressivitäten, die Leute werden krank auch. Es gibt sehr viel mehr bei dieser mobilen Klinik, die dort eingerichtet wurde, von der Weltgesundheitsorganisation und Médecins du Monde. Und es ist tatsächlich sehr wichtig, dass die Leute jetzt möglichst schnell wegkommen können. Und es ist auch wirklich Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Wir hatten am Samstag noch etwa 7.000 Leute im Camp und mittlerweile 2.500. Das heißt doch, dass die Leute jetzt relativ schnell und speditiv zu den Flughäfen in Ägypten evakuiert und dann in ihre Heimatländer ausgeflogen werden können.
Sie haben gesagt, 90% der Flüchtlinge, die jetzt noch in diesem Camp sind, in Ägypten an der Grenze zu Libyen, sind junge Männer aus dem Tschad. Gibt es denn auch noch Menschen aus Libyen, die aus ihrem eigenen Land geflohen sind? Und was passiert mit diesen Leuten?
Die Libyer können wie die Ägypter und auch übrigens die Sudanesen und die Jordanier ohne Visum in Ägypten einreisen. Diese Leute bleiben nicht an der Grenze, die stranden nicht dort. Die haben häufig auch Verwandte in Ägypten. Es haben uns eigentlich auch vor allem Leute erreicht, die es sich finanziell leisten konnten, die ein Auto hatten, die Benzin noch fanden und kaufen konnten. Viele von ihnen sind jetzt seit den Angriffen der Alliierten und seit es ruhiger geworden ist in Ostlibyen bereits schon wieder zurückgekehrt. Also viele, die Libyer, die wollen eigentlich gar nicht weg, die haben Schutz gesucht und viele von ihnen sind jetzt unterwegs zurück in ihre Städte. Ein anderes Problem, das aber noch ist, das sind all jene Flüchtlinge, viele Familien, die nicht in ihre Heimatländer zurück können. Das betrifft Iraki, das betrifft Leute aus Somalia. Für sie müssen andere Lösungen gefunden werden. Die gelten auch dort jetzt als Asylsuchende.
Sie haben es gesagt, die Lage in Libyen scheint sich zu entspannen. Die Leute kehren zurück, sie wollen auch zurückkehren. Also die Lage in Libyen scheint sich zu entspannen in diesem Sinne, dass diese Allianz sich jetzt da eingemischt hat. Was bedeutet das jetzt für die Situation vor Ort an der Grenze?
Offensichtlich ist Ruhe eingekehrt. Die Flugverbotszone wurde durchgesetzt über Benghazi. Zumindest im Osten. Im Osten ist es ruhiger geworden. Es sind auch schon wieder viele Organisationen und auch Journalisten nach Ostlibyen eingereist. Das heißt für uns, dass sich die Lage jetzt in Salum an diesem Grenzübergang entspannt hat. Das heißt es, aber wie sich das entwickeln wird, das können wir nicht voraussagen.
Soweit Fred Launer. Er ist Nothilfedelegierter für das Hilfswerk Caritas und derzeit unterwegs in Ägypten. Seine Reise ist in seinem Blog mit zu verfolgen. Die Adresse dazu lautet caritas-nordafrika.blogspot.com. Diesen Link finden Sie auch auf unserer Homepage rabe.ch in der Rubrik Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, 25. März. In der Redaktion waren Wilmar Hall und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt es als Podcast auf rabe.ch oder in der Wiederholung um 18 Uhr. Und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie am Montag wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und wünsche allerseits ein gutes Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.